herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Mein heutiger Gast ist ein Reiseleiter, der Menschen auf spirituellen Reisen durch die Welt begleitet. Aber er begleitet auch Menschen auf ihrem letzten Weg. Und zwar nicht nur bis zu ihrem Übergang, sondern darüber hinaus. Was das genau bedeutet, darüber spreche ich heute mit Michael Hübener, der seines Zeichens nicht nur Reiseleiter, sondern auch spiritueller Sterbebegleiter ist. Hallo lieber Michael, einen wunderschönen guten Morgen aus Kalifornien und herzlich willkommen.
Ja, für mich ist es jetzt schon guten Nachmittag hier in Deutschland.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Unsere Begegnung hat sich ergeben durch meine liebe Co-Trainerin Sabine Melchiori, mit der du auch bekannt bist. Und ich habe dein Foto und deinen Namen auf ihrer Webseite entdeckt und wurde neugierig und habe dann natürlich herausgefunden, dass du dich mit spiritueller Sterbebegleitung beschäftigst schon sehr lange. Und das ist ein Thema, was ich extrem wichtig finde und was mich auch persönlich sehr bewegt. Und ja, da würde ich einfach auch gerne ein bisschen mehr darüber wissen. Aber vielleicht können wir so anfangen, dass du mal kurz sagst, wer du bist und was du darüber hinaus auch noch machst. Denn das reduziert sich ja bei dir nicht nur auf diese eine Sache.
Ja, danke erstmal für deine Einladung, lieber Oliver. Wie gesagt, ich habe auch den Kurs besucht, The Great Beyond. Von daher bist du mir schon vertraut. Und auch deine Arbeit schätze ich sehr. Meine Arbeit hat einen bisschen anderen Schwerpunkt, weil ich ja auch aus einer anderen Geschichte komme, eventuell wie du. Ja. Ich bin seit vielen Jahren in Asien oder schwerpunktmäßig Indien unterwegs. Ich habe das nie geplant, es ist irgendwann an mich herangekommen. Ich begleite dort spirituelle Reisegruppen. Versuche ihnen noch so den tiefen Kern der indischen oder hinduistischen Kultur beizubringen. Ich bin aber auch in buddhistischen Regionen, im Himalaya. Und interessanterweise hat es mich dann immer weiter nach Osten geführt. Dann kam Bali und jetzt bin ich mittlerweile auch in Japan mit Gruppen unterwegs. Und das hat mir immer sehr viel nicht nur Freude gemacht, sondern ich sehe das auch so, dass es meinen eigenen Horizont erweitert hat, weil ich mich damit automatisch mit den östlichen Kulturen beschäftigt habe, notgedrungen. Und gleichzeitig bin ich aber auch Lehrer für transzendentale Meditation. Das heißt, ich gebe Meditationskurse. Und vor etwa, es ist noch gar nicht so lange her, 3, 3,5 Jahren, trat dann eine nette Dame auf mich zu und sagte mir, Michael, du kennst dich doch da aus mit Sterben und Tod und Sterbebegleitung und es war gerade ein aktueller Anlass und ich habe da noch so ein paar andere Freundinnen, kannst du uns dann nicht einfach mal ein Wochenende zumachen? Und ich habe gesagt, ja, das macht mir auch Freude, da können wir gerne mal was drüber machen. Und so ist das erste Seminar zur spirituellen Sterbebegleitung entstanden. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich natürlich persönlich schon sehr viel länger mit dem Thema Tod und Leben oder Tod und Geburt zu tun habe. Wenn ich mich so recht zurückerinnere, begann das so etwa mit meinem 4., 5. Lebensjahr, wo ich das erste Mal mit dem Thema Tod in Berührung kam. Und ich habe auch eine sehr traumatische Unfallerfahrung, die man durchaus als Nahtoderfahrung unter Umständen auch sehen kann. Und ich habe meinen Vater begleitet, ich habe meine Mutter begleitet. Und interessanterweise, seitdem ich meine Mutter begleitet habe, als wenn sie mir da irgendwo auch eine Unterstützung jetzt anbieten würde oder mich führen würde, kam dieses Thema Sterben, Sterbebegleitung, das ist ja letztendlich ein Liebesdienst, den wir dort machen, immer deutlicher in mein Leben. Mittlerweile mache ich diese Seminare bundesweit und ich denke recht erfolgreich. Und ich war jetzt gerade dieses Wochenende auf dem Aufbauseminar, was ich jetzt neu entwickelt habe. Also das geht weiter. Und ja, ich bin einfach selber berührt zu spüren, was mir das gibt und wie mich das auch bereichert, mit Menschen über diese Themen zu sprechen. Der Tod ist ja nicht das Gegenteil von Leben, sondern der Tod ist ja eigentlich nur der Gegenpol der Geburt. Das müssen wir ganz klar unterscheiden. Und in dem Prozess, den wir Tod nennen, stirbt ja eigentlich nur der Körper und nicht das Wesen oder die Seele oder egal wie du es nennen magst. Das heißt, eigentlich stirbt niemand dabei, sondern es ist eine Transformation und du gehst dabei in eine andere Dimension, wo ich mal behaupte, die dir durchaus bekannt ist, wo du im gewissen Sinne nach Hause kommst.
Und Darf ich mal ganz kurz nochmal zurückrudern, weil du erwähntest, dass du bereits mit 5 oder 6 Jahren deine erste Berührung mit dem Tod hattest. Das würde mich jetzt noch interessieren, weil das ja offenbar auch schon was getriggert hat.
Im Nachhinein ja. Also damals mit 4, 5 Jahren war mir das nicht bewusst, aber es war eine Begegnung oder ein Erlebnis, was seitdem in mir sehr lebendig ist. Ich kann das kurz anreißen.
Gerne.
Es ging um den Fortgang, ich mag diesen Begriff Tod eigentlich gar nicht so, ja. Ging um den Fortgang meines besten Freundes und das war ein Langhaardackel, Raudi. Und wir waren wirklich wie Freunde. Ich war der Einzige, der auf ihm reiten durfte, liegend. Ich war der Einzige, der ihm den Knochen aus dem Maul fischen durfte, ohne dass es da Beschwerden gab. Und dann eines Tages, wir wollten einfach wie immer spielen, fing er an, sich zurückzuziehen. Er zog sich zurück hinter irgendwelche Büsche. Ich verstand das überhaupt nicht. Und habe ihn dann da vorgezerrt und habe ihn getragen und wollte einfach mit ihm wie immer zusammen sein. Und das ging für etwa, weiß ich nicht, 1, 2 Tage. Und das passierte jetzt nicht nur draußen, dass er sich hinter Büsche zurückzog, sondern auch in der Wohnung kroch er in die hinterste Ecke hinter dem Sessel irgendwo, wo man ihn kaum noch finden konnte. Und das hat dann, Gott sei Dank, mein Vater bemerkt. Und er sagte dann, Michael, heute Nacht sollten wir den Raudi mal alleine schlafen lassen. Und dann haben wir ihn ja schon fast rituell in den Schuppen gebracht. Ich weiß die Szene noch absolut ganz lebendig. Es war so die Abendsonne, so 5, 6, 6:30. Und wir haben ihm noch was zu trinken hingestellt und er legte sich hin. Und wir haben die Tür aufgelassen, weil mein Vater sagte, dann kann er noch mal raus, wenn er möchte. Und ich bin dann den nächsten Morgen dorthin und er war steif. Ganz normaler Prozess. Aber in dem Augenblick hat sich, so würde ich das jetzt nennen, in mir irgendetwas geöffnet oder transformiert. Ich konnte damals mit dem Begriff Tod noch nichts anfangen in dem Alter. Aber, und das sehe ich jetzt für meine Arbeit heute genauso, da ich dabei war und das erlebt habe, war das weniger Trauer. Natürlich war das Schmerz, aber es war weniger Trauer. Und wir haben dann auch rituell, mein Vater und ich, dann ihm so ein Grab im Garten gegraben und dort Blumen draufgelegt und ich war überall dabei. Und das war, glaube ich, ein entscheidender Faktor.
Ja.
Ja. Und das erlebe ich auch in meiner Arbeit jetzt. Denn was ich eigentlich möchte, ist 2 Dinge. Einmal, ich möchte den Menschen inspirieren, dabei zu bleiben, wenn jemand geht. Nicht, oh, Hilfe, gar nicht. Und auch nicht dem Menschen gegenüber zu sagen, was weiß ich, oh nee, das liegt noch nicht an bei dir, ja. Lass uns mal über was anderes reden, sondern wirklich dabei zu bleiben, zuzuhören und auch in den letzten Momenten, in den letzten Stunden dabei zu bleiben, weil das nach meiner Erfahrung immer ein sehr heiliger Moment wird dann und eine echte menschliche Begegnung. Und diese Begegnung ist für beide Seiten ein Gewinn. Von daher kann ich den Menschen nur Mut machen, dabei zu bleiben. Und ich gebe ihnen in meinen Seminaren das Wissen, erstens mal so ein bisschen den physiologischen Teil, was passiert da in dem körperlichen Tod. Denn da gibt es ja ganz klare Zyklen. Das ist ja ähnlich wie bei einer Geburt auch. Man kann mit einem gewissen Fachwissen schon ungefähr abschätzen, wie lange das jetzt noch dauern wird. Da gibt es ganz klare Phasen, durch die die Seele und auch der Körper geht in dem Augenblick. Aber meine Arbeit ist da zweigeteilt. Ich möchte einmal die Menschen bis zum Übergang begleiten und dann aber auch im zweiten Teil die Menschen nach dem Übergang noch weiter seelisch begleiten. Und das finde ich besonders schön, denn mittlerweile weiß man ja aus den östlichen Traditionen, dass die Seele durchaus noch für etwa 6 bis 7 Wochen die Stimme, die eigene Muttersprache hören kann. Ich habe jetzt letztes Wochenende ein Seminar gegeben. Vom Yoga-Wissen her weiß man, dass der Gehörsinn mit dem sogenannten Äther-Element verbunden ist.
Ja.
Und wenn du gehst und einen, nennen wir es mal so, einen Subtilkörper annimmst, dann besteht dieser Subtilkörper zu einem hohen Anteil aus diesem Äther-Element. Und dadurch ist es möglich, dass du eine Seele mit deinen Worten begleitest, auch wenn sie eigentlich schon diesen Übergang, diesen körperlichen Tod hinter sich hat. Und darüber gibt es Gott sei Dank in den östlichen Traditionen Wissen.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es geht tatsächlich auch nonverbal aus meinem Erfahrungsschatz. Aber für viele ist das unter Umständen, wenn sie nicht erfahren damit sind, will ich sagen befremdlich, aber etwas, wo man sich vielleicht dann doch erstmal näher mit auseinandersetzen muss. Und das Sprechen fällt dann doch vielleicht leichter in so einer Situation.
Das ist genau auch meine Erfahrung, Oliver. Weil Sprechen ist dann schon eine Form der Kommunikation, die wir mehr gewöhnt sind.
Ja.
Ich weiß, man kann auch auf feineren Ebenen mental kommunizieren, keine Frage. Es ist aber auch das Wissen in diesen Traditionen, dass man das zumindest für die ersten 6, maximal 7 Wochen wird sogar empfohlen, das mit Stimme zu sprechen. Das heißt, sogar solltest du erreichst, sagen wir es andersrum, du erreichst die Seele am besten, wenn du in der Muttersprache der Seele kommunizierst. Nehmen wir mal jetzt ein ganz praktisches Beispiel, wenn hier in Deutschland jemand stirbt, Ukrainer, Türke oder ist ganz egal, und ich jemanden begleite, dann kann ich ihn nur auf Deutsch begleiten. Von daher begleite ich auch deutsche Menschen. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir dann mit unseren Worten auf der Gegenseite eine Resonanz erfahren. Und wenn ich jemanden begleite, ich denke, du hast da ähnliche Erfahrungen, dann kann man sehr genau spüren, ob jemand jetzt sich entschieden hat und man dann die Begleitung auch Schritt für Schritt loslassen kann oder ob jemand noch weitere Hilfe oder Orientierung braucht. Denn was wir ja machen wollen mit dieser spirituellen Sterbebegleitung, da gibt es sehr schöne Texte zu, ist der Seele eine Orientierung geben.
Ja.
Ja, wir wissen beide, da gibt es durchaus verschiedene Phasen, durch die die Seele dann läuft. Und dort ist es zumindest für bestimmte Seelen sehr hilfreich, eine Orientierung anzubieten. Wir bieten das an. Die Entscheidung ist nicht in unserer Hand.
Bist du mit dem Begriff Anam-Aira vertraut?
Ja.
Gehe ich von aus. Ja. Ne? Und ich bin ganz berührt, weil ich habe das gar nicht jetzt erwartet. Ich muss sagen, ich habe nicht viel über deine Arbeit recherchiert im Vorfeld, weil ich mich auch gerne ein bisschen überraschen lasse. Aber dieses Thema
der Sterbebegleitung über den physischen Tod hinaus ist ein Thema, was auf mich zugekommen ist, kurz vor dem Suizid meines Vaters im Januar vergangenen Jahres. Und ich habe das dann in dem Moment nicht verstanden. Es kam zu mir über eine Buchempfehlung von Judy Hilliard, die sehr viel Monroe-Arbeit auch gemacht hat und gleichzeitig aber auch eine ausgebildete Anam Aira ist, also eine Sterbebegleiterin nach alter irischer Tradition, die auch über den physischen Tod hinausgeht. Ja. Und das dieses Buch hat mich so geflasht, dass ich wochenlang mich mental damit auseinandergesetzt habe. Und es kam auch zu einigen kuriosen Ereignissen, wo sehr deutlich wurde, das liegt auf meinem Weg, diese Art der Sterbebegleitung. Und dem kann ich mich auch gar nicht entziehen. Und es ist auch wunderschön, weil es etwas ist, was ganz dringend gebraucht wird, meines Erachtens.
Ja, genau das ist der Punkt. Es ist ein Liebesdienst letztendlich. Ich arbeite in meinen Seminaren auch mit dem sogenannten integralen Totenbuch. Das ist noch nicht so bekannt, aber ich kenne den Autor persönlich. Und er hat aufgrund seiner eigenen Erfahrung, es ging auch um den Tod seiner Mutter, und er hat, der Autor Mirko Weinreich, wir können das ruhig nennen, hat auch eine ganz interessante Lebensgeschichte. Auch er ist von früher Jugend mit dem Thema Tod in Berührung gekommen, hat schon als Schüler in den großen Ferien im Beerdigungsinstitut gejobbt, um sich sein Taschengeld aufzufrischen, und kam dann mit Osho in Berührung und war damals möglich, aus der DDR nach Indien zu kommen, und war dort eine Zeit lang in Indien und kam dann mit dem tibetischen Totenbuch in Berührung. Ja, ich denke, wir kennen das beide. Und das tibetische Totenbuch ist für Tibeter geschrieben, sollte uns bewusst sein. Und es ist für uns sehr kompliziert. Ja. Aber er war so begeistert und hat dann, als seine Mutter gegangen ist, versucht, ihr aus dem tibetischen Totenbuch Texte vorzulesen und ist davon damit absolut gescheitert. Und er hat aber gesehen, dass dieses Wissen, was dort beschrieben wird, ein universelles Menschheitswissen ist. Und er hat die wesentlichen Prinzipien und auch die wesentlichen Schritte so umgearbeitet, dass es für einen ganz normalen, noch nicht mal besonders spirituellen Menschen sehr hilfreich sein kann. Ja. Und wir müssen da immer aufpassen, dass wir auch die Menschen entsprechend ihrer Kultur begleiten. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter einen ähnlichen Schiffsbruch erlitten. Als meine Mutter gegangen ist, ich habe sie, wie gesagt, von Anfang an begleitet, gab es eine Situation, da hatte ich einen sehr guten Freund in Indien und ich wusste, das passiert jetzt so die nächsten 7, 8, 9 Tage maximal. Und da waren wir in Kontakt und ich habe ihm das erzählt, wo ich gerade stehe, was ich mache, und habe ihn gefragt, hast du denn noch eine Idee, was würdest du mir noch empfehlen, was ich da jetzt anbieten kann? Und er bot mir ein Mantra an, eigentlich ganz klassisch. Und er sagte mir, rezitiere das Mantra, fass unter Umständen die Hand deiner Mutter und rezitiere das still für dich. Ich dachte, ja gut, machen wir mal. Und ich habe meiner Mutter die Hand gehalten und habe angefangen, dieses Mantra zu rezitieren. Und ich weiß nicht, wie lange, es dauerte vielleicht 2, 3 Minuten. Dann machte sie die Augen auf und sagte, Michael, hör auf, ich bin kein Inder. Und das war ein Schock für mich. Ja. Es war gut gemeint und sie hat das gespürt. Ja. Ich will damit sagen, dass in diesen Momenten, in den letzten Tagen, Stunden vor dem Übergang schon eine sehr viel größere Feinfühligkeit vorhanden ist. Und die Seelen oder die Menschen, es sind noch Menschen in dem Augenblick, die spüren mehr, als man unter Umständen erwartet. Und da ist es total schön, wenn man da einfach begleitend dabei ist. Also ich habe für diesen Teil bis zum Übergang, habe ich das Motto als Überschrift Frieden finden. Und darum geht es. Frieden finden auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Frieden finden mit der Situation, dass es jetzt irgendwann vorbei ist. Frieden finden auch unter Umständen mit dem letzten Aufbäumen deines Egos, das jetzt meint, nee, wir schaffen das noch, da gibt's noch eine Chance. Auch Frieden finden mit bestimmten Themen aus deinem Leben, die vielleicht noch nicht so richtig abgeschlossen sind. Und da musst du kein Psychologe sein, sondern da reicht es, wenn du einfach als Mensch, als Zuhörer dabei bist und einfach mit Mitgefühl die Menschen erzählen lässt. Da helfe ich zum Beispiel in meinen Seminaren, dass man da ein bisschen Grundlagen für bekommt, für diese Gespräche. Und dann gibt es, wie gesagt, aus diesem integralen Totenbuch Texte, wo du schon in den Minuten des Überganges anfängst zu lesen. Und zwar mit der Absicht, dass die Seele sich dessen bewusst wird, dass sie jetzt in die Transformation geht. Ich habe auch meine Mutter ganz bewusst ins Licht geschickt. Das waren meine letzten Worte mit ihr und ich bin sicher, sie hat das verstanden und ich habe das mehrmals gesagt, dass sie ins Licht gehen soll. Und dieses Licht ist ja einfach nur eine Dimension, die mit dieser, nennen wir es mal ruhig göttlichen oder jenseitigen Ebene, sehr eng kommuniziert. Wir haben das ja auch am Ende des sogenannten Tunnels und alle Kulturen beschreiben dort Licht. Alle spirituellen Kulturen sprechen von Licht in dieser Situation.
Wir dürfen vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass Licht unsere Übersetzung dessen ist, was wahrgenommen wird. Für mich ist es ein Frequenzraum, der ein Übergangsraum sozusagen und der sehr Licht wirkt in dieser Veränderung der Wesensfrequenz sozusagen.
Richtig. So kann man das wunderbar beschreiben. Aber es kann auch so wahrgenommen werden.
Ja, auf jeden Fall.
Intensive Meditationserfahrung hast, was ich auch hatte in meinem Leben, dann nimmst du Licht wahr in dem Augenblick. Dann kann es auch sein, dass du so das Gefühl hast, das Licht durchströmt deinen ganzen Kopfbereich oder deine ganze Aura. Und ich denke, ja, das ist ein Bild, da gebe ich dir recht, Oliver, ein Bild, was mit unserer Physiologie irgendwie korrespondiert, dass wir da von Licht sprechen. Ja.
Genau. Ja. Das ist, ich nehme es auch als Licht wahr, weil sich nicht physische Phänomene natürlich in ein physisches Vokabular in irgendeiner Weise übersetzen müssen, damit sie hier verstanden werden.
Ja.
Und deswegen darf es auch als Licht natürlich wahrgenommen werden. Aber wie du schon sagst, es ist in jeder Kultur gibt es diese Art der Wahrnehmung. Und trotzdem, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass du sagst, das tibetische Totenbuch ist für Tibeter geschrieben worden. Mhm. Denn wir leben in einer Gesellschaft heute, in der wir versuchen, oftmals aus fremden Kulturen Bits and Pieces, also irgendwelche Rituale oder Glaubenssätze auch oder sonstiges Medizin auch einfach zu übernehmen, ohne wirklich zu wissen, was ist der Hintergrund dessen und der wahre Sinn dahinter und für wen ist das eigentlich entstanden oder manifestiert.
Ja, so sehe ich das auch. Gleichzeitig ist es mir aber in meiner Arbeit bewusst geworden, wie sehr sich diese Beschreibungen über die Zeit nach dem sogenannten Übergang ähneln. Ja, du hast im tibetischen Buddhismus, sprichst du halt von Bardos, ja?
Ja,
was man als Übergangsstadium ins Deutsche übersetzen kann. In der hinduistischen Yoga-Tradition gibt es gewisse Lokas, das kannst du als Räume oder Orte übersetzen. Ja. In der Sikh-Tradition, die so ein bisschen Hinduismus mit Islam vermischt ist, geht es um verschiedene Äther-Dimensionen. Ja. Und auch im Christentum gibt es Beschreibungen in dieser Richtung, da spricht man ja von Wohnungen, die Christus oder Gott uns bereitet. Das sind ja auch wieder Räume, das sind ja auch wieder Lokas im gewissen Sinne. Und das finde ich sehr schön, diese Parallelen zu entdecken. Und es gibt auch irgendwo dann neben der eigenen Erfahrung eine gewisse Sicherheit, dass das, was wir dort erfahren und das, worüber wir sprechen, sehr real ist, ja,
ja,
zuverlässig ist.
Du hast in dem vorhin auch erwähnt, dass es zwei Aspekte gibt in deinen Workshops. Einmal natürlich der Wissensaspekt, ne, und was braucht ein sterbender Mensch, ne, oder was braucht der Körper oder das ganze Körper-Geist-System? Und ich glaube, das ist für viele Menschen etwas, mit dem sie sich A, nie auseinandergesetzt haben und B, vielleicht auch unverständlich. Und ich hätte es als extrem wertvoll empfunden, wenn mir jemand diese Dinge im Vorfeld erklärt hätte. Denn wenn wir uns plötzlich wiederfinden in einer Sterbebegleitung, das ist ja nicht geplant. Na, das ist ja, wir planen sowas ja nicht. Das passiert dann. Wenn ich es plane, dann informiere ich mich vorher. Wenn ich Sterbebegleiter werde, dann informiere ich mich, dann werde ich geschult. Aber ich bin in so eine Situation gerutscht und habe rein intuitiv dann gemerkt, okay, das braucht, wird jetzt gebraucht und das nicht, und habe so ein bisschen mit Schrecken dann auch beobachtet, was andere dann versucht haben, da rein zu projizieren, was Nahrungsaufnahme oder auch nur Wassergabe angeht. Wir denken immer, oh, der arme Mensch verdurstet am Ende vor dem Fortgang. Und ja, ich habe dann gelernt, zum Glück von der Palliativärztin, dass wir dem Sterbenden keinen Gefallen tun, wenn wir da mit Flüssigkeit nachhelfen, geschweige denn mit irgendeiner Nahrung oder etwas versuchen zu forcieren.
Ja, genau das bringe ich den Leuten bei, im gewissen Sinne in den wesentlichen Dingen. Weil wenn wir körperlich sterben, dann ist das ja eine Art Vertrocknungsprozess. Ja, das gilt genauso auch für andere Säugetiere. Und in dem Augenblick, wo du keine Nahrung und keine Flüssigkeit mehr willst, und das macht Sinn, dass du es nicht mehr willst, in dem Augenblick setzt du in deinem Körper durch diese Trockenheit, die ist ja dann großflächig im Inneren, ein Signal, das ein gewisses Hormon entstehen lässt, was selber schmerzstillend wirkt. Das heißt, der Körper ist in der Lage, soweit das natürlich geschieht, was leider nicht immer der Fall ist, dieses Schmerzmittel selbst zu produzieren. Aber selbst in solchen Situationen, wo man dann im Krankenhaus ist und palliativ gearbeitet wird, sollte man nach meiner Beobachtung die Wertung loslassen. Ja? Alles, was dort geschieht, geschieht richtig für die Seele, die dort geht. Ja? Und alle diese Schuldgeschichten, Schuldzuweisungen, die manchmal dann kommen, sind von deiner Seite. Ein Mensch, eine Seele stirbt sehr ähnlich, wie sie auch gelebt hat. Das heißt, ein Mensch, der ein stilles Leben geführt hat, der gar nicht so gerne im Mittelpunkt gestanden hat in seinem Leben, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch still seinen Übergang erleben. Das sind die Seelen oder Menschen, die alleine gehen im Krankenhaus dann, wenn morgens der erste Dienst durch ist. Das kommt sehr häufig da, der Fall dort, ja, ist sehr häufig der Fall. Ja. Und es gibt aber auch Menschen, die brauchen Menschen um sich herum, um sich wohlzufühlen. Und solche Menschen, die werden auch in ihren letzten Stunden und Tagen Menschen um sich herum haben. Und ich finde das wunderbar, wie das orchestriert wird dann. Ja. Jeder Übergang ist irgendwo eine Feier, ist ein Geschenk. Und meine Beobachtung ist auch, ja, es gibt natürlich Situationen, wo Schmerzen auftreten, wo Ängste auftreten, wo Unsicherheiten, wo Zweifel auftreten. Aber das bezieht sich meistens noch auf die Vorphase des eigentlichen Übergangs. In der Phase des eigentlichen Überganges entsteht auf beiden Seiten, ja, ich möchte es fast als ein Glücksgefühl bezeichnen. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ja,
ja, ich weiß, was du meinst.
Auch diese Stille kann Glück sein. diese Stille, wenn jemand dann gegangen ist in den ersten Minuten danach. Es ist für alle Seiten, ich bin mir sicher auch für die Seele, die dort gerade noch im Gehen ist, ein beglückender Moment, ja, eine Befreiung. Also für mich ist der Tod keine Bestrafung, sagen wir es mal so in Anführungszeichen, dass ich jetzt gehen muss oder so, sondern ich glaube, niemand stirbt zur falschen Zeit und niemand stirbt zufällig, sondern es ist einfach nur dein enger Blickwinkel, der dir das so einflüstert im gewissen Sinne. Ich glaube, dass die Dinge alle in Liebe und sinnvoll orchestriert sind. Ja. Da ist Liebe.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und auch wenn die Ursachen des Übergangs oder Fortgangs aus unserer Perspektive dramatisch, ungerecht oder wie auch immer erscheinen, wir dürfen uns bewusst sein, dass es unsere Projektion ist, dieses Urteil, was wir dort fällen. Nicht unbedingt nur über denjenigen, der geht, aber auch über uns in dem Moment, ja, und wie wir dann damit umgehen. Deswegen finde ich das extrem wichtig, zu Lebzeiten auch diese Gedanken zu fassen. Ich treffe immer wieder Menschen, die enorme Berührungsängste haben mit dem Tod. Also wirklich auf eine Art und Weise. Ich habe eine Bekannte, die, da darf das Wort nicht mal fallen, nichts in dem Zusammenhang. Es ist fast so, als würde sie in eine Panikattacke gehen, wenn sie in irgendeiner Weise mit ihrer Sterblichkeit sich konfrontiert sieht. Was kann man solchen Menschen mitgeben?
Versuche erstmal das Gespräch mit solchen Menschen. Und das hat etwas zu tun auch mit der Fähigkeit, Gefühle auszuhalten, Gefühle zu durchleben. Letztendlich ist die Flucht vor dem Thema Tod irgendwo auch eine Flucht vor dem wahren Leben. Ja? Denn, wie gesagt, im Tod stirbt ja außer dem Körper niemand anderes, ja. Und es ist letztendlich ein Ausdruck von einer Transformation des Lebens. Und diese Transformation, Oliver, findet jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde statt. Jede Sekunde stirbt eine Zelle in dir. Gibt es Transformation, gibt es Veränderung. Und so kann man auch den Tod als etwas erleben, was genau jetzt in dieser Sekunde passiert, und trotzdem leben wir beide. Das ist kein Widerspruch.
Ja.
Ja. Und allein darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist wichtig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch wenn da erstmal, oh nein, hör mir auf damit, da bleibt was hängen, trotz alledem. Ja. Und das hängt auch oftmals mit der Situation zusammen. Vielleicht braucht es irgendwo einen stillen Moment, wo man dann gemeinsam sitzt und einfach mal die Dinge so ein bisschen sich erstmal beruhigen lässt und dann mit einer etwas stilleren, zarteren Stimme und Energie in dieses Thema hineingeht. Und da ist meine Beobachtung, dann öffnet sich auch bei den Menschen, die vielleicht zuerst sagen, hör auf damit, öffnet sich doch ein kleines Türchen.
Schön.
Das sind einfach meine Erfahrungswerte, ja.
Ja, ja. Jetzt haben wir natürlich auch Situationen, wo, also ich bin persönlich zum Beispiel in der Situation gewesen, dass ich meine Eltern nicht begleiten konnte. Mein Vater hat seinen Übergang in die eigene Hand genommen und ist eigenverantwortlich aus dem Leben getreten. Und meine Mutter ist sehr plötzlich wie vom Schlag getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach umgefallen. Und da sind bei mir natürlich im ersten Moment auch Schuldgefühle hochgekommen. Ne, habe ich genug getan? Hätte ich mehr tun können? Warum jetzt? Warum konnte ich nicht dabei sein? Weil das hatte ich mir doch gewünscht. Mhm. Und in diesem Kontext, ich habe mich natürlich ganz explizit in meiner Situation damit auseinandergesetzt, persönlich, aber auch in meiner Arbeit und in meinen Workshops. Und mir ist dann nochmal bewusst geworden, dass ich am Ende, ja, ich darf diese Schuld und diese Verantwortung total abgeben. Dann ist die Entscheidung der Seele, so zu gehen und diesen Moment zu wählen. Und ich habe da als Familienmitglied oder Außenstehender kein Mitspracherecht sozusagen. Und darf mich dann dabei in dem Moment, ich darf mich immer noch in dem Sinne der spirituellen Sterbebegleitung weiter kümmern.
Ja, das darfst du.
Auch wenn ich nicht am Bett gesessen habe und die Hand halten konnte, habe ich trotzdem Möglichkeiten, meine Liebsten weiter zu begleiten, wie wir wie du das so sehr schön am Anfang des Gesprächs erzählt hast. Es ist nie zu spät.
Das ist ganz wichtig. Aber ich möchte noch was betonen. Nach meiner Erfahrung gibt es keinen Zufall. Und es gibt auch keinen Zufall, wie der Moment des Überganges abläuft. Ja? Das ist alles richtig, wie es läuft. Und wenn du bei deinem Vater nicht dabei sein konntest, dann behaupte ich mal, dass es für ihn trotzdem genau richtig war in dem Augenblick.
Ja.
Und für dich auch, weil du damit in einen Prozess gekommen bist, den du ja eben so ein bisschen angerissen hast. Ja. Von daher haben beide Seiten letztendlich keinen Verlust durch diesen Prozess. Und so erlebe ich das immer wieder. Ja. Das Schöne ist, wenn du dich traust, jemanden zu begleiten, und sei es auch nur bis zum Übergang und vielleicht die ersten 2, 3 Stunden danach, dann verändert sich auch deine Art der Trauer. Oftmals löst sich die Trauer dann schon zu einem großen Anteil selber auf, weil du dabei warst. Denn dieses Phänomen der Trauer hat oftmals seinen Ursprung in einem Schuldgefühl, dass ich im richtigen Augenblick nicht da war. Ja, oder dass ich jemanden allein gelassen habe oder irgend sowas in der Richtung. Und in dem Augenblick, wo du dich traust, auch ganz laienhaft, einfach menschlich, da zu sein, dabei zu bleiben, erlebst du, wie Transformation geschieht. Und das ist immer sehr schön, sehr beglückend. Und in dem Augenblick, wenn du dabei bist, das habe ich ja mit meinem Raudi ähnlich erlebt, dann gibt es da keinen direkten Schmerz, der diese Trauer auslöst. Trauer hat eine Funktion, die hat auch eine physiologische Funktion. Das will ich nicht abstreiten. Aber dadurch, dass du jemanden bis zum Übergang oder auch gerne nach dem Übergang begleitest, wird diese Trauerarbeit für dich zu einem spirituellen Prozess. Und der kann sehr schön sein.
Ja. Ich habe das bei meiner Schwiegermutter miterleben dürfen und sie hat 3 Töchter, die also auch wunderbar nach dem Übergang der morgens früh, der Moment war so gewählt, dass ihr Mann anwesend war, aber noch geschlafen hat und sie ist dann quasi so fortgegangen, dass sie war wunderbar begleitet. Das kann man nicht einfach sagen. Und die 3 Töchter haben den ganzen Tag noch mit ihr verbracht. Und das ist für meinen Schwiegervater erstmal ein bisschen befremdlich gewesen, hatte ich das Gefühl. Ne, weil für ihn war das so, okay, da ist ein Leben zu Ende, jetzt muss der Körper abgeholt werden, am liebsten sofort. Ne, das war so die erste Reaktion. Kann ich auch nachvollziehen. Aber dieses Ritual des Daseins, des weiter mit ihr Sprechens, sie zu waschen, sie zu kleiden. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie selber in den Sarg gelegt haben und sich wirklich auf eine Art und Weise damit auseinandergesetzt haben, die viel Schmerz genommen hat.
Genau das ist der Punkt.
Ja.
Also wenn ich jemanden praktisch in den Seminaren dort anleite, dann sage ich den Leuten, selbst wenn es im Krankenhaus geschieht, was ja meistens oder häufig der Fall ist, dann kann man das entsprechende Team darüber informieren, dass man bitte noch 2 bis 3 Stunden bei dem Leichnam sein möchte. Ich mache das in der Regel so, dass ich dann einfach, da gibt's dann ja so ein Schwesternzimmer und dort kann man sich melden und kann sagen, wir bleiben dabei, bitte stören Sie uns nicht. Und dann ist meistens ein Schichtwechsel und dann kann man ja mit dem Schichtwechsel sagen, okay, jetzt geben wir den Leichnam frei. Es ist auch nicht nötig, dass da gleich der Arzt kommt, um den Totenschein auszustellen. Das ist eine reine Formalie. Das ist ein juristischer Akt. Es ist in meinen Augen viel wichtiger, dass du als Angehöriger, als Begleiter in diesen ersten mindestens noch 2, besser 3 Stunden einfach da bist, einfach anwesend bist, ja. Weil wir wissen ja, dass unser Körper hat eine physiologische Struktur, aber ich denke, da sage ich nichts Neues. Es gibt auch noch feinstofflichere Hüllen oder Aspekte unseres Körpers. Und die sind nicht gleich weg, wenn jemand gestorben ist, sondern im Gegenteil. Auch dort gibt es natürliche Zyklen, da gibt es Wissen darüber, wie viele Stunden dein Energiekörper braucht, wie viele Stunden dein Mentalkörper braucht, um sich zu lösen. Und je mehr du diesem natürlichen Prozess Raum gibst, desto größer und natürlicher ist das Geschenk des Übergangs für die Seele, die dort geht. Wenn du da gleich sofort anfängst, 10 Minuten nach dem Übergang, jetzt da den Leichnam in das Kühlhaus zu schieben und das Bestattungsinstitut anzurufen und eine ganze Maschinerie zu starten, dann missbrauchst du damit letztendlich deinen eigenen seelischen Prozess. Auch das ist wieder eine Flucht, die dort stattfindet.
Ja.
Ja. Und eigentlich ist es viel wichtiger, dann entweder bei diesem Leichnam oder bei dieser Person oder dieser Seele zu sein. Oder wenn das nicht geht, dann wenigstens bei dir zu sein und in diesen Prozess zu gehen, in die Kommunikation, was da noch möglich ist. Ja. Und alle diese technischen Sachen, die kann man auch noch eine Woche später regeln. Das ist alles nicht nötig. Im Gegenteil. Der Schwerpunkt sollte bei der Person sein, die geht. Und wenn du da nicht mitwirken kannst, dann leg den Schwerpunkt in deine Beziehung, in deine Interaktion mit dieser Person. Und das hast du ja gemacht mit deinem Vater im gewissen Sinne. Ja, oder mit deinem
Der hat noch ein Weilchen gebraucht, wie du anfangs auch gesagt hast. Manche brauchen ein bisschen länger für ihren Weg. Und er hat aus meiner Perspektive die bewusste Entscheidung getroffen, noch zu verweilen. Ne? Dann irgendwann habe ich aber gemerkt, so, okay, jetzt ist er bereit. Ne? Und es brauchte auch keine Unterstützung dann mehr von meiner Seite. Da war noch ein Bedürfnis da. Das war mir auch sehr verständlich. Das hat er auch sehr schön kommunizieren gewusst. Ne? Etwas zu da zu sein, etwas zu tun, was er zu Lebzeiten nicht vermocht hatte, viele Jahre lang.
Ja.
Ne? Nämlich Vater sein. Und das konnte er von der Seite her sehr gut.
Ja, ja. Und ich erlebe das auch sehr oft, und das ist ja klassisch, dass dann diejenigen, die gegangen sind, seelisch nochmal in ihre Wohnung zurückkehren oder in ihr Haus zurückkehren oder an den Ort, wo es passiert ist. Ja, und das sind ja Phänomene, die haben auch was mit energetischen Bildern zu tun.
Ja.
Und das ist ganz natürlich. Also ich habe das gespürt, als meine Mutter gegangen war. Sie ist irgendwann zwischen 17 und 18 Uhr gegangen. Sie war die Nacht bei mir. Und das war auch ein sehr schöner Prozess, weil ich hab das so wahrgenommen, als wenn da die Tür aufgegangen ist. Ich schlief in dem Zimmer, wo ich da als Gästezimmer wohnte. Und ich habe das gespürt, ich habe nicht die Augen aufgehabt, als wenn meine Mutter dort in der Tür steht und mir noch ein paar sehr, sehr liebevolle Dinge gesagt hat. Und jetzt kommt das Interessante. Meine Schwester schlief im Nachbarzimmer und auch meine Mutter hatte einen kleinen Dackel und der schlief bei meiner Schwester. Und als wir dann den nächsten Morgen uns zum Frühstück trafen, da war meine Schwester ganz aufgeregt und sagte, du, Michael, ich habe das Gefühl, heute Nacht war Mama bei mir. Und der Hund hat das auch wahrgenommen und der Schwanz hat gewedelt, aber er hat nicht gebellt. Und das ist jetzt eine ganz persönliche Erfahrung, aber so erlebe ich das und so ist es ja irgendwo auch klassisch, sehr häufig, dass die Seelen dann nochmal in ihren häuslichen Umgebungsrahmen, Radius zurückgehen für eine gewisse Zeit, vielleicht für die ersten 4, 5 Tage, vielleicht auch für 10 Tage. Aber irgendwann sollte man dann auch als spiritueller Sterbebegleiter den Mut haben zu sagen, komm, geh deinen Weg. Jetzt ist es Zeit, sich zu lösen. Jetzt ist es Zeit, dich der neuen Erfahrung zu öffnen. Auch das ist ein Teil der spirituellen Sterbebegleitung, ja, dort Orientierung zu geben. Denn das ist ja auch das, was die Seele in dem Augenblick dann als Schritt lernen möchte. Sie erlebt ja, sie sieht unter Umständen die Umgebung noch, sie sieht ihre Lieben, aber die Lieben sehen sie nicht. Die Lieben spüren sie vielleicht, aber meistens auch gar nicht so deutlich. Ja? Und das ist für die Seele doch irgendwie eine Erfahrung, die merken gar nichts, die sehen mich nicht, die hören mich nicht. Was soll ich noch hier? Und das ist der erste Anfang der Wendung, sich dann dem weiteren Weg zuzuwenden. Und das ist genau der Prozess, der dann anliegt. Ja.
Ja. Ja, lieber Michael, ein sehr, sehr berührendes Gespräch mit sehr viel wertvollen Informationen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Und ich bin so ein bisschen erleichtert jetzt, denn zu Beginn wussten wir nicht, ob das Gespräch durchgeführt werden kann oder nicht, denn in meinem Umfeld hier ist kompletter Stromausfall. Eine Minute vor Beginn der Aufzeichnung erfahren, dass auch mein Gebäude hier eigentlich davon betroffen ist, aber wie durch ein Wunder hat dieses Gespräch dann wohl stattfinden sollen, während alle anderen im Dunkeln sitzen oder ohne Strom zumindest. Dunkel ist es noch nicht bei uns, aber ja, es ist ja umso schöner geworden. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir, dass du ja mich eingeladen hast, darüber zu sprechen, weil ich denke, das ist etwas, was jetzt auch für viele Menschen immer lebendiger und wichtiger wird. Wir sollten uns wieder trauen. Es gab ja Zeiten, wo das eigentlich normal war, dass man im Familienkreis gegangen ist. Und jetzt haben wir da eine andere Situation. Kaum jemand geht noch im Familienkreis. Aber diese Prozesse, die dort stattfinden, die sind noch die gleichen. Und es ist wunderbar, dass dieses Wissen jetzt wieder mehr, ja, an die Öffentlichkeit kommt. Und ich bin einfach dankbar, dass ich diese Seminare geben darf. Ich organisiere die nur begrenzt. Es sind einfach Menschen, die mich dann einladen. Und ich habe einfach das Prinzip, wenn dort 5, 6, 7 Leute sind, die mich einladen und wir das Termin nicht hinkriegen, dann komme ich. Und dann wird es in der Regel eine sehr schöne Begegnung. Die Seminare sind Samstag, Sonntag, also 2 Tage. Am Samstag geht es um die Zeit bis zum Übergang. Und am Sonntag geht es dann um die Zeit, was kann ich machen nach dem Übergang. Dann gibt es noch ein Aufbauseminar, aber das ist dann für die Leute, die das erste Seminar, Grundlagenseminar schon gemacht haben.
Wir werden deine Webseite und alles Relevante natürlich auch linken, inklusive der beiden Bücher, das Judy Hilliard Buch Soul Companion und das wunderbare Buch, was du erwähnt hast, was ich auch noch nicht kenne.
Integrale Totenbuch, ja.
Das integrale Totenbuch. Und dann ist das eine offene Einladung von Michael. Ich sage noch einmal Dankeschön, Michael, und es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört oder gesehen haben.
Sehr gerne. Ich danke auch dir.
Dir noch einen schönen Abend nach Deutschland.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.